Herzlich willkommen bei der Spiritualitätssendung auf Radio Horeb. Ein herzliches Grüß Gott geht an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in Österreich und Südtirol und natürlich an unsere Hörer von Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich freue mich, Sie durch diese kommende Stunde zu begleiten. In der Spiritualität beginnen wir heute eine dreiteilige Reihe über die heilige Edith Stein. In drei Sendungen wollen wir das Leben der Heiligen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Im heutigen ersten Teil geht es um das jüdische Erbe Edith Steins. Als Referentin unserer Reihe haben wir Dr. Ulrike Seidel aus Brixen in Südtirol eingeladen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem Vortrag von Frau Dr. Seidel haben Sie die Gelegenheit, sich mit Ihren Fragen bei uns zu melden. Und wie Sie uns erreichen, das werde ich Ihnen später genauer sagen. Seit Januar 2012 gibt es in Trier eine Kirchengemeinde mit dem Namen Heilige Edith Stein. Mittlerweile entstehen immer mehr kirchliche Einrichtungen und Kirchengemeinden, die den Namen der Mitpatronin Europas tragen. Die Edith Stein Gesellschaft Österreich begeht vom Oktober 2011 bis Oktober 2012 das Edith Stein Gedenkjahr. Damit soll an einige markante Lebensstationen der Heiligen erinnert werden. Aber auch die Person Edith Stein soll den Menschen dadurch näher gebracht werden. Denn mit ihrem Namen verbinden wir oft nur einen kleinen Teil ihres Lebens, nämlich den Eintritt in den Karmel und den Tod im Konzentrationslager. Doch das Leben der Edith Stein wurde maßgeblich auch von ihren jüdischen Wurzeln geprägt, von ihrer Leidenschaft zur Philosophie und ihrem Suchen nach der Wahrheit. Dem wollen wir uns heute bei Radio Horeb zumindest zu einem kleinen Teil nähern. Unsere Referentin Dr. Ulrike Seidel wird uns heute über die jüdischen Wurzeln von Edith Stein berichten. Und übers Telefon ist uns nun Frau Dr. Seidel zugeschaltet. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Frei. Und ein Grüß Gott geht auch an allen Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria.
Frau Dr. Seidel, jetzt haben Sie sich ja lange mit Edith Stein beschäftigt, denn Sie sind Theologin und haben über Edith Stein promoviert. Da brennt mir natürlich eine Frage ja auf den Nägeln vorweg, bevor wir mit Ihrem Vortrag beginnen. Wenn man sich so lange mit Edith Stein intensiv beschäftigt, was fasziniert Sie da am meisten an ihr?
Ja, ich freue mich sehr, dass ich über Edith Stein heute sprechen darf. Heute zum ersten Mal, wie Sie gesagt haben, und dann noch zweimal. Und ich danke auch Ihnen für die wunderschöne Einführung, die Sie uns schon gegeben haben. Und ja, nun zur Frage an Edith Stein. Fasziniert mich am meisten eigentlich, dass sie eine Heilige unserer Tage ist, eine Heilige unserer Zeit. Sie ist vertraut mit den Fragen und Problemen unserer Zeit und hat uns sehr, sehr viel zu sagen. Durch ihr Leben, durch ihre Schriften, durch ihr Werk. Und so freue ich mich, dass wir einfach uns ein wenig mit ihr beschäftigen können und sie näher kennenlernen können und eben hören können auf das, was sie uns sagt.
Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Seidel, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, uns davon zu berichten. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich jetzt fragen, ja, Edith Stein, wann hat die nochmal gelebt und wer war es genau? Frau Dr. Seidel wird uns gleich noch einen kleinen Einblick in den Lebenslauf von Edith Stein geben. Und dann hören wir Ihren Vortrag zum Thema das jüdische Erbe Edith Steins. Und wenn Sie danach eine Frage haben an unsere Referentin, lade ich Sie jetzt schon ein, sich später bei uns telefonisch zu melden. Und Frau Dr. Seidel, jetzt möchte ich Sie gerne um Ihren Vortrag bitten.
Ja, und bevor wir den Vortrag hören, wo es eben über das jüdische Erbe Edith Steins gehen wird, möchte ich mit einem Gebet zum Heiligen Geist beginnen, mit einem Gebet von Edith Stein selbst geschrieben. Wer bist du, süßes Licht, das mich erfüllt und meines Herzens Dunkelheit erleuchtet? Du leitest mich gleich einer Mutterhand, und ließest du mich los, so wüsste keinen Schritt ich mehr zu gehen. Du bist der Raum, der rund mein Sein umschließt und in sich birgt. Aus dir entlassen, entsenke es in den Abgrund des Nichts, aus dem du es zum Licht erhobst. Du, näher mir als ich mir selbst und innerlicher als mein Innerstes und doch unantastbar und unfassbar und jeden Namen sprengend. Heiliger Geist, ewige Liebe. Wer bist du, süßes Licht, das mich erfüllt und meines Herzens Dunkelheit erleuchtet? Bist du der Strahl, der von des ewigen Richters Thron herniederzuckt und einbricht in die Nacht der Seele, die nie sich selbst erkannt? Erschreckt vom Anblick ihrer selbst, gewährt sie Raum heiliger Furcht, dem Anfang jener Weisheit, die aus der Höhe kommt und in der Höhe uns verankert. Heiliger Geist, alldurchdringender Strahl. So aus einer Pfingstnovene, geschrieben von Edith Stein im Jahre 1942, also kurz vor ihrem Tod. Wer war Edith Stein? Am 12. Oktober 1891 in Breslau geboren. Sie ist aufgewachsen in einer jüdischen Familie, war Philosophin, wurde auch Assistentin Husserls, eines damals weltberühmt gewordenen Philosophen in Freiburg. Sie war Lehrerin bei den Dominikanerinnen in Speyer und dann tätig am Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. 1933 trat sie dann in den Karmel von Köln ein und war auch zum Schluss in Echt im Karmel. Ja, sie war eine große Frau in der Welt als Lehrerin, als Vortraggebende, als Philosophin. Und am 9. August 1942 starb sie dann in Auschwitz-Birkenau, wurde dort getötet. Am 1. Mai 1987 war dann ihre Seligsprechung in Köln durch Papst Johannes Paul II. Am 11. Oktober 1998 folgte dann die Heiligsprechung in Rom, auch durch Papst Johannes Paul II. Und ich durfte da auch bei dieser Heiligsprechung dabei sein in Rom. Und das ist eine kurze persönliche Bemerkung. Es war da auch der Auftakt für mich, dann die Doktorarbeit über Edith Stein zu schreiben. Am 1. Oktober 1999 wurde sie dann mit Katharina von Siena und der heiligen Birgitta von Schweden zur Mitpatronin Europas ernannt. Und wie Frau Frey in ihrer Einführung schon gesagt hat, befinden wir uns jetzt im Jahr 2011 und 12 in einem besonderen Gedenkjahr der heiligen Edith Stein. Es jähren sich bestimmte markante Lebensstationen, wie Frau Frey gesagt hat, der heiligen Edith Stein. So feierten wir am 12. Oktober 2011 den 120. Geburtstag der Edith Stein, gedachten am 9. August 2012 nun ihres 70. Todestages und am 1. Mai 2012 war der 25. Jahrestag der Seligsprechung. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, nun werden wir über das jüdische Erbe Edith Steins hören. Wir werden in einem ersten Teil über Edith Stein nun auf das religiös-jüdische Umfeld Edith Steins schauen. Wir werden hören über das Judentum in Breslau zur Zeit Edith Steins und auch aus der persönlichen Familiengeschichte Edith Steins werden wir hören. Am Schluss möchte ich, dass wir uns noch auseinandersetzen mit einigen Äußerungen Edith Steins zum Judentum. Und so möchte ich zu Beginn des Vortrags mit einem Gedanken Edith Steins in Bezug auf das Judentum beginnen. Sie hat diesen Gedanken ausgesprochen im Karmel zu Echt und hat da mit einem ihr bekannten Priester gesprochen. Und da hat sie in Bezug auf das Judentum gesagt, Sie glauben nicht, was es für mich bedeutet, Tochter des auserwählten Volkes zu sein. Nicht nur geistig, sondern auch blutsmäßig zu Christus zu gehören. Um das Judentum Edith Steins verstehen zu können, ist es notwendig, auf die allgemeine geschichtliche Entwicklung des Judentums in Schlesien und auf das jüdisch-religiöse Umfeld Edith Steins, in dem sie selbst aufgewachsen und groß geworden ist, einzugehen. Bei der Geschichte der Juden in Schlesien handelt es sich um einen Abschnitt aus der Geschichte des mitteleuropäischen Judentums. Die Ansiedlung der Juden in Schlesien ist erst im 12. Jahrhundert anzusetzen, auch wenn vereinzelte Juden schon früher in dieses Land kamen. Sie bildeten dort eine kleine religiöse Minderheit, eine kleine religiöse Gemeinschaft, die damals in einer christlich-religiös bestimmten Umwelt aber ständig gefährdet, verfolgt war. Wie im ganzen mittelalterlichen Deutschland waren sie, die Juden in Schlesien, weil in diese Rolle gedrängt, auch hier vorwiegend als Geldverleiher tätig. Die religiöse Abgeschlossenheit der Juden einerseits und die wirtschaftliche Sonderexistenz andererseits auf dem Gebiet des Geldgeschäfts brachte sie häufig in Konflikt, ja in Streitigkeiten, meist unberechtigterweise mit den Nichtjuden. Eine antijüdische Stimmung währte so das ganze Mittelalter hindurch. Immer wieder kam es zu Judenverfolgungen, zu Vertreibungen in mehr oder minder gewalttätiger Form. Die Breslauer jüdische Gemeinde gehörte zu den ältesten Gemeinden Schlesiens. Bis in die Neuzeit hinein herrschte dort ein intensives jüdisches Leben, sowohl auf dem religiösen als auch auf dem kulturellen Gebiet. Die jüdische Gemeinde in Breslau war aber, wie alle anderen Synagogengemeinden und Gemeinschaften Schlesiens, keine öffentlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Die einzelnen Gemeinden hatten keine Verbindungen, keinen Kontakt miteinander. Dies hing mit der damals in Preußen geltenden Theorie vom christlichen Staat unter Anführungszeichen zusammen. Die Regierung glaubte, durch die Zerteilung des preußischen Judentums in kleine Gemeinden den Auflösungsprozess des Judentums, der angestrebt war, erreichen zu können. Trotz dieser Haltung des preußischen Staates war das jüdische Bewusstsein der schlesischen Juden, so auch der Juden in Breslau, aber stark und widerstandsfähig genug, um überleben zu können. In der Frühzeit des 19. Jahrhunderts lässt sich aber ein Nachlassen des Glaubens sowohl bei den Christen als auch bei den Juden feststellen. In der evangelischen Kirche zum Beispiel fühlte man sich mehr den humanen Werken verbunden. In den katholischen Gegenden nahm man die Aufhebung der Klöster hin. Und auch hier nahm das Interesse an der kontemplativen Verehrung Gottes zugunsten des Engagements in sozialen Fragen ab. Also man war mehr interessiert an sozialen Fragen und da Abhilfe zu leisten, als an spirituellen Fragen oder am Glauben. Für die Juden wiederum verlor der Glaube an das strenge Gesetz viel von seinem Einfluss. Nicht wenige ließen sich taufen, vielfach war dies aber nicht das Ergebnis großer religiöser Erschütterung oder eines großen Glaubens an Jesus Christus, sondern es war eher eine Anpassung an die christliche Umwelt. Die assimilatorische Mehrheit, also die angepasste Mehrheit der gehobenen Schichten des deutschen Judentums um den Ersten Weltkrieg herum, distanzierte sich vom traditionellen, vom gläubigen Judentum. Von starker Ausrichtung auf die deutsche Kultur waren sie zuweilen sogar von einem gewissen Selbsthass unter Anführungszeichen auf die eigene Herkunft geprägt. Bei den traditionellen, bei den gläubigen, gesetzestreuen Familien wiederum war dieser Selbsthass nicht vorhanden. Es herrschte eine andere Atmosphäre, aber es wurde weithin ein sozusagen geistiges Doppelleben zwischen privater Religionsausübung, wo man fromm war mit religiöser Praxis, mit religiöser Erziehung einerseits und bürgerlicher deutscher Allgemeinbildung. Und bevor wir nun zur Familiengeschichte Edith Steins kommen, wie Edith Stein das Judentum erlebt hat und ihre Familie erlebt hat, hören wir ein wenig Musik.
Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und wir hören heute einen Vortrag von Dr. Ulrike Seidl aus Brixen mit dem Thema Das jüdische Erbe Edith Steins. Im ersten Teil hat sie uns bereits über das Judentum in Breslau zur Zeit Edith Steins allgemein erzählt und wir fahren nun fort mit dem Teil zur Familiengeschichte über Edith Stein.
Um die Jahrhundertwende setzte dann eine erste Debatte und Literatur um das Wesen des Judentums ein. Zunächst stieß diese Reflexion über das Judentum, die Auseinandersetzung mit dem Judentum, aber bei den meisten Juden selbst auf Gleichgültigkeit. Eine Neubesinnung auf die jüdische Identität unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg und auch anfangs der Weimarer Republik hingegen, die reichte dann hinein bis in die assimilierten Kreisen, bis in die angepassten Kreise der Juden hinein, wohl infolge des anschwellenden, des immer größer werdenden Antisemitismus. Ab 1933, in den ersten Jahren nach Hitlers Machtergreifung, schrieb Edith Stein die Geschichte ihrer eigenen Familie nieder. Sie nannte diese Autobiografie aus dem Leben einer jüdischen Familie. Und dieses Buch möchte ich gleich darauf hinweisen, um es nicht zu vergessen, ist sehr lesenswert, auch heute noch, um eben Edith Stein und ihre Familie kennenzulernen. Aus dem Leben einer jüdischen Familie. So heißt die Biografie, die Edith Stein über ihr Leben, ihre Familie geschrieben hat. Und in dem Vorwort heißt es, es wurde mir, Edith Stein, nahegelegt, aufzuschreiben, was ich als Kind einer jüdischen Familie an jüdischem Menschentum kennengelernt habe, weil Außenstehende so wenig von diesen Tatsachen wüssten. Anfangs wollte sie dadurch Edith Stein durch diesen Bericht Zeugnis von der Realität jüdisch-bürgerlichen Lebens geben. Um die Jugend, so schreibt sie, von ihrer Verblendung und ihrem anerzogenen Rassenhass zu befreien. Später verfügte sie jedoch wohl aus Rücksicht auf ihre Geschwister, die Erinnerungen erst nach deren Tod zu publizieren. Es ist doch ein sehr persönliches Buch geworden, und sie hat ja über ihre Geschwister und über die Eltern, über die Familie geschrieben. Und so wollte sie, dass das erst nach deren Tod dann publiziert werden würde. Außerdem wäre zu dieser Zeit eine Veröffentlichung sicher nicht mehr möglich gewesen, also unter der Herrschaft Hitlers. Und heute haben die Erinnerungen aber einen großen dokumentarischen Wert. Eine jüdische Familie aus Schlesien wird vorgestellt, deren Traditionslinien Edith Stein nachzeichnet. Zur Zeit Edith Steins war in Breslau durchaus ein lebendiges Judentum vorhanden. Sie selber allerdings kannte es aber weitgehend nur von Seiten der hohen jüdischen Feiertage, der hohen jüdischen Festtage her. Edith Steins Mutter war zwar selbst eine tief fromme und gläubige Jüdin, sie trug aber wenig dazu bei, ihre Kinder zu ähnlicher Befolgung der traditionellen Vorschriften anzuhalten. So Susanne Batzdorf-Bieberstein, eine Nichte Edith Steins, die über ihre Tante Edith Stein Erinnerungen geschrieben hat. Das Judentum der Geschwister Edith Steins war dann aber liberal, wenn sie auch innerhalb des Hauses mit Rücksicht auf die Mutter formell an Riten und Traditionen teilnahmen. Als Schülerin hat Edith Stein scheinbar nur eine äußerst spärliche religiöse Unterweisung erhalten. In den oberen Klassen des Gymnasiums ist diese dann ganz entfallen. Ernst Ludwig Ehrlich schreibt, der jüdische Religionsunterricht muss derart mangelhaft gewesen sein, dass er bei Edith Stein nicht den geringsten Eindruck hinterlassen hat. Und Ernst Ludwig Ehrlich schrieb eben über die jüdischen Bezüge in Leben und Werk Edith Steins. Zu den großen Ereignissen des häuslichen Lebens jedoch gehörten, wie gesagt, die hohen jüdischen Festtage, wie das Pessachfest, das Neujahrsfest und der Versöhnungstag. In diesen ihren Lebenserinnerungen beschrieb Edith Stein, wie diese jüdischen Festtage in ihrer Familie gefeiert wurden. Als Christin rückschauend misst sie aber dem Pessachfest trotz des ihr bekannten höheren Ranges von Yom Kippur und des Neujahrfestes im jüdischen Festkalender die größte Aufmerksamkeit zu. In ihrer Erklärung bringt sie es ausdrücklich mit dem Kern christlicher Liturgie, dem Abendmahl des Juden Jesus von Nazareth, in Verbindung. Und so schreibt sie: Es ist den meisten Christen nicht bekannt, dass das Fest der ungesäuerten Brote die Erinnerung an den Auszug der Kinder Israels aus Ägypten noch heute so gefeiert wird, wie der Herr es mit den Jüngern feierte, als er das allerheiligste Altarsakrament einsetzte und von ihnen Abschied nahm. Edith Stein hatte bei diesem Fest auch eine besondere Rolle inne. Die Liturgie des Zederabends enthält eine Reihe von Fragen, so schreibt sie, in denen das jüngste Kind sich erkundigt, warum an diesem Abend alles so anders sei als an den anderen Abenden. Und daraufhin wurde der Sinn der einzelnen Bräuche erklärt. Später, so schreibt sie weiter, litt die Weihe des Festes darunter, dass nur meine Mutter und die jüngeren Kinder mit Andacht dabei waren. Die Brüder, die anstelle des verstorbenen Vaters die Gebete zu sprechen hatten, taten es in wenig würdiger Weise. Vom Neujahrsfest berichtet Edith Stein, dass es 2 Tage lang gefeiert wurde. Den Familienbrauch beschreibt sie folgendermaßen: Meine Mutter pflegt am Vorabend nicht den öffentlichen Gottesdienst zu besuchen, sondern betet ihn zu Hause still für sich aus ihrem Gebetsbuch mit, nachdem sie andächtig auch unter den vorgeschriebenen Gebeten und zur vorgeschriebenen Stunde die Kerzen in hohen silbernen Leuchtern angezündet hat, die den Beginn des Festes ankünden. Aber am Morgen begibt sie sich in die Synagoge und kommt erst zum Mittagessen zurück. Wir begleiteten sie als Kinder gewöhnlich nicht, holten sie aber mittags ab. Der Yom Kippur, der Tag des jüdischen Versöhnungsfestes, wurde mit Beten und Fasten begangen. Niemand der Familie, so berichtet Edith Stein, dispensierte sich vom Fasten. Auch später nicht, als sie den Glauben ihrer Mutter nicht mehr teilten und sich außerhalb des Hauses nicht mehr an die rituellen Vorschriften hielten. Also sie konnten den Glauben ihrer Mutter nicht mehr teilen, hielten sich im Haus an die rituellen Vorschriften, äußerlich dann, außerhalb des Hauses dann aber nicht mehr. Am Vorabend dieses Festes ging nicht nur die Mutter Edith Steins, sondern auch die großen Schwestern und ihre Brüder mit zum Gottesdienst in die Synagoge. Sie erwähnte, dass die herrlichen alten Melodien dieses Abends sogar auch Andersgläubige anlockten. Nach und nach erkannte Edith Stein aber den wahren, unter Anführungszeichen, Stellenwert, den die Religion in ihrer Umgebung einnahm. Sie erfuhr die Religion als schöne Tradition. Aber ihr, wie wir sie kennen, war das zu wenig. Sie bekannte später, dass sie ab ihrem 14. Lebensjahr, also ab dem Jahr 1905, nicht mehr an die Existenz eines persönlichen Gottes glauben konnte. Sie hatte sich das Beten ganz bewusst und aus freien Stücken abgewöhnt. Das schreibt sie selber in ihren Lebenserinnerungen. Elisabeth Endres, eine Autorin, die auch viel über Edith Stein geschrieben hat, bemerkt dazu, dass die meisten Menschen kaum mit der Entschiedenheit der Edith Stein sprechen, in der sie aufhören, an Gott zu glauben. Gewöhnlich verdünnt sich der Glaube, bleibt noch eine Zeit lang bestehen. Denken wir da auch an unsere christlichen Familien. Wie oft geschieht es doch, dass man als junger Mensch doch noch zur Kirche geht und dann aber langsam aufhört oder vielleicht sogar überhaupt aufhört, sonntags in die Kirche zu gehen. Und später kommt dann hoffentlich wieder eine Zeit, wo man glauben kann und auch die Kirche wieder besucht. Bei Edith Stein war das nicht so, dass der Glaube sich langsam verdünnt hat. Religiöse Übungen ließ sie sozusagen abrupt fallen. Es war für sie unannehmbar, die Existenz Gottes, an die sie nicht mehr glauben konnte, mit religiösen Formen oder Worten anzusprechen. Und nach Endres, unserer Autorin, konnte Edith Stein auch gerade deswegen später wieder zum Glauben finden. Der Absolutheit der frühen Entscheidung gegen Gott, gegen den Glauben, entspricht die Absolutheit der späteren Entscheidung für den Glauben, für Gott. Und ich denke, dass wir nun noch eine kurze Musik hören und dann werden wir noch einige Äußerungen Edith Steins zum Judentum hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, Sie haben eingeschaltet bei der Spiritualität auf Radio Horeb. Heute mit dem Titel Das jüdische Erbe Edith Steins. Dr. Ulrike Seidel spricht über Edith Stein und wir fahren nun fort in ihrem letzten Teil des Vortrags.
Der Herren, Äußerungen Edith Steins zum Judentum. Zum Thema Judentum oder Judenfrage verfasste Edith Stein keine eigene Schrift. Sie hat ja sehr viel geschrieben, aber zu diesem Thema keine eigene Schrift dazu verfasst. Nur indirekt über Äußerungen in ihren Briefen und Werken lässt sich ihre eigene Haltung zu diesem Thema herausarbeiten. Spätestens im Jahr vor ihrer Taufe setzte Edith Stein sich intensiv mit dem Judentum auseinander. Sie persönlich entschied sich ja für das Christentum, und zwar für das katholische Christentum. Aber obwohl für sie damals das religiöse Judentum in dieser Phase kaum irgendeine geistige Bedeutung für sie gehabt haben dürfte, bejahte und bekannte sie sich dennoch immer zu ihrer jüdischen Abstammung, zu ihren jüdischen Wurzeln. Das Verhalten Edith Steins gegenüber den Juden zeigt sich in Berichten verschiedener Zeitgenossen. Ein Bekannter aus der Zeit in Münster berichtet, ein bedeutender Gelehrter äußerte im Verlauf eines Gesprächs im privaten Kreis seine Verwerfung des Antisemitismus. Aber, so fügte er hinzu, man muss zugeben, es gab in Berlin wirklich eine zersetzende jüdische Gesellschaft. Edith Stein, die stille, sanfte, fuhr auf. Und so berichtet der Bekannte weiter, ich meine, sie hätte geradezu auf den Tisch geschlagen. Das darf man nicht sagen, rief sie aus. Heute darf man so etwas nicht sagen. Wir müssen ja daran denken, dass der Antisemitismus und die Judenverfolgung, Vertreibung sehr stark schon begonnen hat. Anlässlich einer Volksabstimmung später, dann vom 10. April 1938, kam es im Kölner Konvent zur Diskussion, ob man geschlossen der Wahl fernbleiben sollte oder ob man zustimmend wählen sollte, weil das Wahlergebnis schon eine abgemachte Sache sei und von den Nazis sowieso auf den gewünschten Nenner gebracht werde. Außerdem konnten missliebige Voten tiefgreifende Sanktionen gerade auch kirchlichen Einrichtungen oder Ordensleuten gegenüber nach sich ziehen. Edith Stein ist ja in den Kölner Karmel eingetreten im Jahre 1933, und 38 war sie gerade noch da in Köln und musste dann ja am Ende des Jahres flüchten nach Echt. Und gegen diese Auffassung war Edith Stein, die ich gerade jetzt gesagt habe, Schwester Benedikta, das war ihr Ordensname, erhob da mit großem Eifer die Stimme und die sonst so sanfte und nachgiebige war nicht mehr zu erkennen. Immer wieder beschwor sie die Schwestern, Hitler nicht zu wählen, ganz gleich, welche Folgen für den Einzelnen oder die Gemeinschaft daraus entstünden. Er sei ein Feind Gottes und werde Deutschland mit sich ins Verderben stürzen. Wie recht sollte sie behalten. Und auch aus Echt sind dann pro-jüdische Äußerungen Edith Steins bekannt. Sie litt darunter, wenn hochmütig über die Juden gesprochen wurde. Wenn etwas über Juden gesagt wurde, was sie in den Schatten stellte, erklärte sie fast alles für Verleumdung. Und sie meinte, gerade so wie man den Jesuiten alles Mögliche andichtete, so ist es auch bei den Juden der Fall. Ein Brief vom März 1932 an den damaligen apostolischen Administrator von Innsbruck-Feldkirch, Bischof Sigmund Weitz, bildet ein erstes authentisches Dokument einer Stellungnahme Edith Steins zugunsten des Judentums. Demnach stand dieser in brieflichem Kontakt mit Edith Stein und bat sie um eine Stellungnahme zum zweiten Band seines vierbändigen Werkes über den Apostel Paulus. Das Judentum betreffend kritisiert sie, Edith Stein, etwas schmerzlich berührten mich hier, wie schon im ersten Band, gelegentliche Bemerkungen über das Judentum. Wenn man im Judentum geboren und aufgewachsen ist, kennt man seine hohen menschlichen und sittlichen Erbwerte, die dem Außenstehenden meist verborgen bleiben. Nach ihrer Taufe, dann im Jahre 1922, hielt Edith Stein die Verbindung zu ihren Angehörigen stets aufrecht und auch zu ihrem jüdischen Freundes- und Bekanntenkreis von früher brach sie den Kontakt nicht ab. Und in dieser Zeit war das durchaus nicht selbstverständlich. Sie hat den Kontakt bewahrt, sowohl zur Familie als auch zum Freundeskreis, zum jüdischen Freundeskreis. Als die Zeitereignisse 1933 sich dann zuspitzten und die Gefahr für die Juden sich immer deutlicher abzeichnete, wollte sie persönlich Schritte unternehmen. Und sie schreibt, ich hatte in den letzten Wochen immerfort überlegt, ob ich in der Judenfrage etwas tun könne. Schließlich hatte ich den Plan gefasst, nach Rom zu fahren und den Heiligen Vater in Privataudienz um eine Enzyklika zu bitten. Und als ihre Erkundigungen daraufhin in Rom ergaben, dass sie wegen des großen Andrangs keine Aussicht auf eine Privataudienz hätte, verzichtete sie auf die Reise und sie trug ihr Anliegen dann schriftlich vor. Und sie schreibt, ich weiß, dass mein Brief dem Heiligen Vater versiegelt übergeben worden ist. Ich habe auch einige Zeit danach seinen Segen für mich und meine Angehörigen erhalten. Etwas anderes ist nicht erfolgt. Und dieser Brief wurde von Erzabt Raphael Walzer von der Benediktinerabtei Beuron dem Papst überbracht. Der war in dieser Zeit ist er da nach Rom gefahren und hat den Brief persönlich übergeben. Er war auch der geistliche Begleiter von Edith Stein. Und diesem äußeren Schritt, also dass sie nach Rom fahren wollte, um diese Enzyklika bitten wollte und dann, dass er nicht sich verwirklicht hat und den Brief geschrieben hat, nach diesem äußeren Schritt folgte ein persönlich existenzieller Schritt. Als sich das Ende ihrer Dozententätigkeit im April 1933 abzeichnete, sie verlor ja wie viele andere Juden in diesem Jahr die Arbeitsstelle, und da sagte sie, ich war fast erleichtert, dass ich nun wirklich von dem allgemeinen Los mit betroffen war, aber natürlich musste ich überlegen, was ich weiter tun sollte. Nachdem sie dann ein Angebot einer Lehrtätigkeit in Südamerika ablehnte, entschloss sie sich für den Eintritt in den Orden der unbeschuhten Karmelitinnen in Köln. Ihren bedrohten Angehörigen war sie auch nach ihrem Eintritt in den Karmel verbunden, wie gesagt. Sie zeigte Anteilnahme an ihrem Schicksal und an ihren Ausreisebemühungen. In ihren Briefen bringt sie zunehmend ihre Stellvertretung im Gebet für das jüdische Volk zum Ausdruck. Es ist ja unser Beruf, zu beten, und viele Menschen vertrauen darauf. Sie sah ihren Ordenseintritt als solidarische Hingabe an Gott für das gedemütigte jüdische Volk und für die Sünden der Menschheit. Und die letzten Worte, die Edith Stein gesagt haben soll, wo sie von der Gestapo abtransportiert wurde mit ihrer Schwester, das sollen ja die Worte gewesen sein, komm, wir gehen für unser Volk. In einer ihrer letzten Publikationen schreibt Edith Stein über das Gebet der Kirche und sie spricht darin vom Beten des Juden Jesus und dessen zentrale Rolle für die frühe alttestamentlich-jüdisch geprägte Kirche. Aus den evangelischen Berichten, also aus dem Evangelium, wissen wir, dass Christus gebetet hat, wie ein gläubiger und gesetzestreuer Jude betete, von Kindheit an. Später, mit seinen Jüngern, ist er zu den vorgeschriebenen Zeiten nach Jerusalem gepilgert, um die Hochfeste im Tempel mitzufeiern. Gewiss hat er mit den Seinen in heiliger Begeisterung Jubellieder gesungen, in denen die Vorfreude der Wallfahrer ausströmte. Und so möchte ich diesen Vortrag nun mit einem Gedanken aus dem Brief Edith Steins schließen. Der Brief, den Edith Stein an Papst Pius XI. Geschrieben hat. Und da heißt es, dass Ausschreitungen vorgekommen sind, wurde noch vor kurzem von der Regierung zugegeben. In welchem Umfang, davon können wir uns kein Bild machen, weil die öffentliche Meinung geknebelt ist. Aber nach dem zu urteilen, was mir durch persönliche Beziehungen bekannt geworden ist, handelt es sich keineswegs um vereinzelte Ausnahmefälle. Unter dem Druck der Auslandsstimmen ist die Regierung zu unter Anführungszeichen milderen Methoden übergegangen. Sie hat die Parole ausgegeben, es solle unter Anführungszeichen keinem Juden ein Haar gekrümmt werden. Aber sie treibt durch ihre Boykotterklärung dadurch, dass sie den Menschen wirtschaftliche Existenz, bürgerliche Ehre und ihr Vaterland nimmt, viele zur Verzweiflung. Es sind mir in der letzten Woche durch private Nachrichten 5 Fälle von Selbstmord infolge dieser Anfeindungen bekannt geworden. Ich bin überzeugt, dass es sich um eine allgemeine Erscheinung handelt, die noch viele Opfer fordern wird. Man mag bedauern, dass die Unglücklichen nicht mehr inneren Halt haben, um ihr Schicksal zu tragen. aber die Verantwortung fällt doch zum großen Teil auf die, die sie so weit brachten. Und sie fällt auch auf die, die dazu schweigen. Nun lasse ich einen Teil aus und wir hören die Schlussworte dieses Briefes. Wir alle, die wir treue Kinder der Kirche sind und die Verhältnisse in Deutschland mit offenen Augen betrachten, fürchten das Schlimmste für das Ansehen der Kirche, wenn das Schweigen noch länger anhält. Wir sind der Überzeugung, dass dieses Schweigen nicht imstande sein wird, auf die Dauer den Frieden mit der gegenwärtigen deutschen Regierung zu erkaufen. Der Kampf gegen den Katholizismus wird vorläufig noch in der Stille und in weniger brutalen Formen geführt wie gegen das Judentum, aber nicht weniger systematisch. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird in Deutschland kein Katholik mehr ein Amt haben, wenn er sich nicht dem neuen Kurs bedingungslos zuschreibt. Zu Füßen eurer Heiligkeit um den apostolischen Segen bittend, handschriftlich Dr. Editha Stein, Dozentin am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. So kommt zum Ausdruck die Sorge Edith Steins für das Judentum, aber auch für die katholische Kirche. Mit diesem Brief, mit den Gedanken aus diesem Brief Edith Steins, möchte ich den Vortrag nun über das jüdische Erbe Edith Steins schließen und ich würde mich freuen, mit Ihnen nun noch ins Gespräch kommen zu können über Edith Stein und über das jüdische Erbe Edith Steins. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Seil, für Ihren Vortrag über das jüdische Erbe Edith Steins. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Dr. Seidel hat gerade eben schon dazu eingeladen. Es bleibt noch ein bisschen Zeit, wenn Sie nun Fragen haben oder ja einen eigenen Beitrag dazu leisten möchten, dann lade ich Sie nun ein, bei uns anzurufen. Und wir machen zunächst eine kurze Musikpause. Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch diese Sendung. Wir haben heute das Thema Das jüdische Erbe Edith Steins. Referentin und Gast ist Frau Dr. Ulrike Seidel aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Frage haben an unsere Referentin, dann wenden Sie sich gerne telefonisch an uns. Und unter dieser Nummer hat uns erreicht Pfarrer Roland Bieser aus Höchstädt. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Gestatten Sie, ich habe eine Frage an Frau Dr. Seidel zu einer Sache, die mich schon immer beschäftigt. Immer wenn von dieser großen Frau die Rede ist, wird immer nur ihr Name genannt, Edith Stein, die Familie, von der sie abstammt. Aber jetzt auch eben im Vortrag, für den ich mich sehr herzlich bedanke, der war wunderbar, hat die Frau Dr. Seidel auch ein einziges Mal nur ihren Ordensnamen genannt, den sie sich ja selber gegeben hat. Und sie sagte aber nur Theresia Benedicta. Und ich meine, das ist ein ganz großes Defizit, wenn wir immer nur von Edith Stein sprechen und nie von der Schwester Theresia Benedicta vom Kreuz. Das ist ja sehr, sehr wichtig, diese Betrachtung des Kreuzes, die sie angestellt hat. Und das ist ja nicht nur jetzt eine wissenschaftliche Arbeit gewesen, sondern das hat sie mit ihrem Blut unterschrieben, mit ihrem Leben. Und das dürfen wir doch nicht immer unterschlagen. Das wäre jetzt meine Frage, warum ist immer, in Anführungszeichen, nur von Edith Stein die Rede und nie von Schwester Theresia Benedicta vom Kreuz?
Ja, Pfarrer Wieser, herzlichen Dank für diese Frage. Frau Seidel, warum ist denn das so?
Ja, grüß Gott. Erstens einmal herzlichen Dank für diesen Hinweis und für diese Frage. Also mir persönlich ist der Name Theresia Benedicta vom Kreuz auch sehr, sehr wichtig. Und das ist ja auch ihre Berufung, ihr Lebensprogramm. Und es ist nur so, bei diesem Vortrag, wo es eben über das Judentum gegangen ist, Edith Steins, und über diesen Bereich, und wo wir eben gehört haben von ihrer Kindheit. Also aus diesem Grund habe ich jetzt eigentlich ja, hauptsächlich den Namen Edith Stein verwendet, weil ich eben bewusst den Blick werfen wollte auf die Kindheit Edith Steins. Und das ist richtig. Also der Name ist sehr, sehr wichtig. Und ein zweiter Punkt vielleicht ist so, vom Namen her weiß ich nicht, ob der zu wenig betont wird, Theresia Benedicta vom Kreuz. Aber so vom Inhalt ihres Lebens her ist ja oft nur, auch von kirchlicher Seite her, das christliche Lebens- und Glaubenszeugnis bekannt geworden und gesprochen worden, wo sich dann wiederum Philosophenkollegen von Edith Stein, sagen wir, geäußert haben, dass da zu wenig ihre philosophische Laufbahn und ihr Leben gewertet wurde oder bekannt wurde und dass dieser Teil zu kurz gekommen wäre. So ist die andere Stimme. Das weiß ich nicht, was Sie jetzt dazu sagen, Herr Roller.
Ihre Bedeutung als Philosophin ist, glaube ich, bis heute noch nicht richtig gewürdigt. Ja,
ja
gut. Dankeschön.
Ja, danke Ihnen für den Anruf.
Ja, danke für die Frage, Herr Pfarrer Bisson. Alles Gute. Auf Wiederhören. Den zweiten Teil unserer Serie über Edith Stein, den hören Sie am 20. September um 14 Uhr bei Radio Horeb. Für heute sind wir jetzt schon am Ende angelangt. Frau Dr. Seidel, ich sage Ihnen herzlichen Dank, ja, dass Sie sich den Fragen gestellt haben und uns an Ihrem Wissen über Edith Stein teilhaben ließen. Und wir hören Sie ja dann nochmal im zweiten und dritten Teil der Sendung. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch Ihnen für die Begleitung durch die Sendung.
Wir werden dann ganz am Ende der Sendung mit einem Gebet abschließen, aber zunächst, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein paar Informationen zu dieser Sendung. Frau Dr. Seidel hat darauf hingewiesen auf ein Buch von Edith Stein, und zwar lautet dies, das möchte ich nochmal wiederholen, Aus dem Leben einer jüdischen Familie. Das finden Sie im Herder Verlag. Gebunden mit Schutzumschlag oder als Taschenbuch, wenn Sie möchten. Und genauere Angaben dazu finden Sie auch bei unserem Hörerservice oder im Internet auf unserem Programm. Wenn Sie unseren Hörerservice erreichen möchten, dann wählen Sie bitte die 08323 96 75 110. Und dort erhalten Sie dann nähere Auskunft. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun, entweder als Podcast auf unserer Internetseite auf www.horeb.org. Dort finden Sie dann die Sendungen unter Podcast und dann Spiritualität in den nächsten Tagen. Oder Sie bestellen sich einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst unter 08323 96 75 110. Oder Sie schreiben eine E-Mail an den CD-Dienst, das ist dann cd-dienst@horeb.org. Und diese Angaben finden Sie natürlich auch auf unserem Monatsprogramm und im Internet. Für unsere Hörer von Radio Maria Österreich besteht die Möglichkeit, eine CD dieser Sendung zu bestellen, und zwar unter der Nummer von Radio Maria Österreich. Und zwar ist das die 004301 7107 072. Ja, Frau Dr. Seidel, jetzt sage ich nochmal herzlichen Dank. Und Sie haben begonnen mit einem Gebet von Edith Stein an den Heiligen Geist. Und wir wollen nun abschließen mit einem Gebet an die heilige Edith Stein.
Sehr gerne. Heilige Edith Stein, heilige Schwester Theresia Benedicta vom Kreuz, dein ganzes Leben hast du an der Hand des Herrn gelebt, und so bist du immer tiefer in die Wahrheit hineingeführt worden, in die Vereinigung mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Du hast dieses Licht, je anonymer und verborgener dein Leben wurde, umso intensiver ausgestrahlt. Du hast dich ganz zur Verfügung gestellt, um vom Herrn gebraucht zu werden. Schwester Benedicta, es ist wunderbar tröstlich, jetzt schon im Glauben teilnehmen zu dürfen an deiner Wirklichkeit im Himmel. Erbarme dich, wie du es schon oft tatest. Gleite die Ströme der Gnaden weiter, die dem göttlichen Herzen entspringen. O Jesus, dein Erbarmen in das Dunkel unserer Not, deine Allmacht in die Ohnmacht unseres Unvermögens, deine göttliche Wahrheit in unsere Traurigkeit. Maria, Du unsere Mutter, erinnere dich an deine Schmerzen und bitte für uns. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Seidel. Bis bald und auf Wiederhören. Alles Gute. Liebe Hörerinnen und Hörer, von Ihnen verabschiedet sich Regina Frey. Ich sage danke fürs Zuhören und fürs Einbringen. Ihnen alles Gute. Bis bald.